ARD Sounds.
Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Ich schnappte mir also einen Koffer voller Klamotten und fuhr nach Frankfurt. Dann habe ich den Koffer am Hauptbahnhof aufgegeben und bin zur Arbeit gegangen. Und nach der Arbeit bin ich zur Aufbewahrung gegangen, habe mir meinen Koffer geholt und habe in so einer, wie nannte man das damals, bei der Bahnhofsmission geschlafen. In einem Raum mit 4 Frauen übereinander.
Dies ist Folge 2 von Ein Frauenleben in der Nachkriegszeit. In Folge 1 hört ihr, wie Dorle Meyer als Jugendliche die Bombardierung auf Dresden 1945 überlebte und mit ihrer Familie aus der sowjetisch besetzten Zone in Sachsen nach Michelstadt floh. Nach ihrem Schulabschluss im Odenwald, Abitur durfte sie nicht machen, ging sie für ein Jahr als Au-pair nach England. In dieser Folge erfahrt ihr, wie es ihr weiter erging. Anfang der 50er Jahre kam Dorle zurück ins hessische Michelstadt und begab sich auf Arbeitssuche.
Dass man vielleicht doch einen Job fand, um ein bisschen Geld zu verdienen, das war wichtig.
Dorle war fest entschlossen, ihre neu erworbenen Englischkenntnisse für die Arbeitssuche zu nutzen.
Und ich konnte englische Stenografie und deutsche Stenografie. Die konnten mir also Texte diktieren und ich konnte es in Englisch aufnehmen. Denn das habe ich in England gemacht.
Diese Kenntnisse waren gefragt. Dorle wurde Sekretärin bei einer US-amerikanischen Autoversicherung in Frankfurt.
Also ich hatte den Job bekommen, ich glaube übers Arbeitsamt.
Bei den Berufsmöglichkeiten für Frauen gab es große Unterschiede zwischen Land und Stadt. Auf dem Land mussten viele junge Frauen in der Landwirtschaft mithelfen. In der Stadt arbeiteten viele Frauen in Fabriken, weil wenige die Möglichkeit zu einer Ausbildung hatten. Diese wenigen arbeiteten laut Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun oft in sozialen Berufen, als Erzieherin, Krankenschwester oder Hauswirtschafterin. Nach und nach wurde auch Sekretärin zum Frauenberuf. Annegret Braun hat diesem Beruf ein ganzes Buch gewidmet.
Und er hat einen besonderen hohen Status gehabt, weil das eben ein schicken Büro war. Man war in der Geschäftswelt, man fühlte sich da irgendwo so auch in einer sehr gehobenen Welt. Und Voraussetzungen waren relativ gering, also man musste Schreibmaschinen schreiben können und stenografieren können. Und war gut, wenn man noch eine Fremdsprache konnte.
Genau diese Voraussetzungen brachte Dorle Meyer mit. Aber ohne die Hilfe ihrer Familie hätte sie den Berufseinstieg in Frankfurt möglicherweise nicht geschafft.
Und hat Vati auf seinen Jahresurlaub verzichtet, hat ihn sich auszahlen lassen und hat mir das Geld gegeben, damit ich den ersten Monat überstehen könnte.
Ihr Start in der von Kriegsschäden gezeichneten Stadt war aber trotzdem und trotz der Anstellung alles andere als leicht, da sie noch kein Zimmer hatte und in der Bahnhofsmission schlafen musste.
Früh habe ich mir was aus dem Koffer geangelt, bin zur Arbeit gefahren, habe aber den Koffer wieder aufgegeben, habe dann den ganzen Tag gearbeitet, dann abends wieder dasselbe. Zimmersuche ohne Erfolg, Bahnhofsmission. Also es war schwierig. Und irgendwann mal habe ich Bekannte angerufen, bin am Telefon in Tränen ausgebrochen. Die haben gesagt, komm sofort zu uns, wir haben im Wohnzimmer ein Sofa, da kannst du drauf schlafen. Und dann war ich bei diesen netten Menschen, die ich mal bei einer Party kennengelernt hatte.
Bei ihren Bekannten durfte Dorle wohnen, bis sie ein eigenes Zimmer in Frankfurt fand. Jetzt konnte sie sich ganz auf ihre Arbeit als Sekretärin konzentrieren. Die Ansprüche waren speziell. Die perfekte Sekretärin. Was eine solche in den 50er Jahren alles erfüllen musste, erklärt Annegret Braun, Autorin des Buches Die Sekretärin.
Also die perfekte Sekretärin musste natürlich erst mal Maschinen schreiben, stenografieren können und das sehr gut. Aber dann kam schon bald, dass sie so ein freundliches Wesen haben sollte, weil ja auch Geschäftskunden kamen. Und die sollten auch aufmerksam bedient werden. Also in einem Fachbuch für Sekretärinnen wird auch ausführlich beschrieben, was sie in ihrem Schränkchen in einem Raum haben sollte. Eben einen Kaffee und Milch und Schnaps und Gebäck, um eben die Gäste zu bewirten, dass sie sich wohlfühlen. Dann sollte man dem Chef Kaffee kochen. Und eventuell Blumen hinstellen und seine Bleistifte spitzen.
Auch an das Aussehen wurden Ansprüche gestellt.
Natürlich musste sie attraktiv sein. Also sie musste jetzt nicht unbedingt gut aussehen, aber sie musste gepflegt sein. Also da wird empfohlen, dass sie immer eine Nagelfeile in dem Schreibtisch hat. Und zum anderen sollte sie mehrmals am Tag in den Waschraum gehen und ihr Äußeres überprüfen, ob ihre Frisur auch noch sitzt. Es gab natürlich große Unterschiede bei den Sekretärinnen. Es gab zum einen die Stenotypistinnen, die einfach sozusagen im Saal Texte abgetippt haben. Und dann gab es die Sekretärinnen, die vielleicht zu mehreren im Büro waren und auch mehrere Vorgesetzte hatten. Und dann gab es noch die Chefsekretärin, die natürlich sehr kompetent war und wirklich große Karriere machen konnte und tatsächlich auch große Macht hatte. Oft hat sie bestimmt, wer an ihr vorbeikommt. Und die Leute mussten sich mit ihr gutstellen, um zum Chef zu kommen.
Dorle Meyer erklomm die Karriereleiter rasch.
Keiner konnte so gut Englisch wie ich. Und wurde dann sehr bald Sekretärin vom Präsidenten der Firma.
Sie bekam sogar ein noch besseres Angebot.
Ein toller Job. Und zwar war das die deutsche Niederlassung von der Imperial Chemical Industries Limited.
Dorle Meyers neues Büro befand sich im Villenviertel am Main. Unter der Woche arbeitete sie, doch das Wochenende verbrachte sie bei ihrer Familie in Michelstadt, das 2 Stunden Zugfahrt entfernt war. Das Familienband war bei Dorle Meyer schon in der direkten Nachkriegszeit sehr eng. Anders als bei vielen, erklärt Harald Jähner, Autor des Buchs Wunderland, das sich dem Wirtschaftsaufschwung in Deutschland widmet.
Wir hatten in den späten NS-Jahren und den ersten Nachkriegsjahren sehr wenig Familiensinn. Die Menschen waren allein, sie hatten Angst voreinander, sie hatten gleichzeitig Sehnsucht nacheinander. Die Beziehungen waren vielfach kaputt gegangen. Man suchte nun neue Partner und zwar für sehr kurzfristige Zeiträume, oft nur für eine Nacht. Also es gibt so eine Art zwangsweise sich ergebende freie Liebe.
Die erste Phase der freien Liebe in der Bundesrepublik war also nicht 1968, sondern die frühe Nachkriegszeit. Doch das änderte sich in den ersten 3 Nachkriegsjahren rasch.
Als man wieder zu planen begann, als die Wirtschaft sich erholte, als sich so etwas wie Zukunft wieder abzeichnete, da begann man sich auch auf die Familie zu besinnen und man begann sich gleichzeitig so der lockeren Sitten der jüngsten Vergangenheit zu schämen.
Es begann eine starke Rechristianisierung. Die Kirchen wurden voll, man glaubte wieder an eine christliche Sexualmoral.
Nach dem Krieg gibt es eine Umfrage, 80% der Frauen befürworteten sexuelle Beziehungen vor der Ehe. In den 50er Jahren dreht sich das krass um, da sind es weniger als 20%. Also die kleine Familie wird zum absoluten Lebensideal in den 50er Jahren. Und das hängt eben zusammen mit einerseits der Scham über die losen Sitten vorher, auch damit, dass dieses Chaos ungeheuer anstrengend war und man sich von der Familie so etwas wie Ruhe, Entspannung, Frieden erwartete.
Dorle suchte und fand die Ruhe und Entspannung in den regelmäßigen Besuchen bei ihrer Familie. Dort holte sie sich oft Rat, aber ihre Entscheidungen konnte sie letztlich allein treffen. Sie war ungebunden und konnte deswegen selbstständig agieren.
Also das ist interessant, ist ja, Männer haben nach dem Krieg gefehlt. Und trotzdem war der parlamentarische Rat, waren 60 Männer und 4 Frauen. Also da fragt man sich, wie sie die Männer alle zusammengebracht haben. Und die gesetzliche Regelung war so, dass der Mann die gesamte Macht hatte. Also er konnte über das Geld bestimmen, auch das Geld seiner Frau. Er konnte bestimmen, ob sie berufstätig ist. Er konnte bestimmen, in welchem Wohnort sie wohnen. Also wenn er gemeint hat, also bei seiner Mama ist es am schönsten, da konnte die Frau gar nichts machen.
Als nach dem Krieg der Parlamentarische Rat zusammenkam, war auch die Gleichberechtigung Thema. Eine Frau kämpfte ganz besonders darum, die vollständige Gleichberechtigung durchzusetzen. Die Juristin und Politikerin Elisabeth Selbert. Sie saß im Parlamentarischen Rat und wollte einen fundamentalen Satz ins Grundgesetz einbringen.
Frauen und Männer sind gleichberechtigt.
Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Diesen Grundsatz hat die SPD-Abgeordnete anfänglich noch nicht einmal in ihrer eigenen Partei durchgebracht. Aber Selbert blieb hartnäckig. Sie tourte durch Deutschland und machte Frauen klar, wie wenig Rechte sie nach dem aktuellen Gesetz hatten.
Und dann haben die Frauen aus ganz Deutschland, die haben Briefe geschrieben. Also es gab schon natürlich auch Männer, die gesagt haben, also es ist schon lange fällig, dass da die völlige Gleichberechtigung kommt und gesetzlich verankert wird. Ja, und dann wurden diese Briefe wäschekorbeweise in den Parlamentarischen Rat geschüttet. Und dann haben es die Männer verstanden. Denen war klar, bei der nächsten Wahl entscheiden die Frauen.
Und dann war es soweit.
1949 war die gesetzliche Gleichberechtigung im Grundgesetz durch. Jetzt musste das bürgerliche Gesetzbuch umgeschrieben werden.
Während das Grundgesetz das Fundament aller Rechte ist, regelt das bürgerliche Gesetzbuch zum Beispiel konkrete privatrechtliche Angelegenheiten. Aber anstatt das bürgerliche Gesetzbuch an das Gleichberechtigungsgesetz anzupassen, stellte die Regierung einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht, das Gleichberechtigungsgesetz wieder außer Kraft zu setzen.
Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das ist Gesetz. Wenn Sie es bisher nicht geschafft haben, die Gesetze umzuschreiben, dann müssen Sie halt ohne Gesetz vor Gerichten entscheiden, nach dem Prinzip der Gleichberechtigung.
So trat die Gleichberechtigung 1958 durch die Aufnahme ins bürgerliche Gesetzbuch in Kraft. Das bedeutete aber nicht völlige Gleichberechtigung. Bis zur Reform des Ehe- und Familienrechts 1977 etwa war die Frau zum Beispiel per Gesetz verpflichtet, den Haushalt zu machen. Und sie durfte nur erwerbstätig sein, wenn sie ihren Pflichten als Hausfrau und Mutter nachkam. Trotzdem, ein entscheidender Schritt war getan.
Man muss wirklich sagen, ohne diese Frauen aus ganz Deutschland, alle die Frauen, die Briefe geschrieben haben, ohne diese Frauen wäre das Gesetz nicht durchgekommen.
Dorle Meyer hatte nicht zu den Frauen gehört, die Ende der 40er Jahre Briefe an den Parlamentarischen Rat schrieben.
Das Thema, das war völlig uninteressant. Wir hatten ganz andere Probleme. Und wir waren beschäftigt mit den grundlegenden Lebensnotwendigkeiten, dass wir einen Platz hatten, wo wir schlafen konnten, dass wir genug hatten zum Essen und dass wir einigermaßen gesund blieben.
Diese Haltung war damals nicht ungewöhnlich.
Der Alltag ist derartig ungeklärt, der verbraucht derartig viel Energien. Etwas wie so ein gesellschaftlicher Raum, der es lohnt, sich politisch zu betätigen, ist für die meisten Menschen nicht in Sicht. Also dies sind immer nur die engsten Beziehungen, die wichtig sind. Und der Rest ist eben relativ gefährlich und muss irgendwie ständig abgecheckt werden. Wie sicher ist das? Also in der Bahnhofsmission beispielsweise zu schlafen, ist eine relativ strapaziöse, auch gefährliche Angelegenheit. So im Laufe dann der späten 50er Jahre, so mit dem Weg in die 60er, beginnt man sich wieder anders in der Gesellschaft zu bewegen und auch jenseits der Familie ein Betätigungsfeld für sich zu sehen.
Bei Dorle Meyer war der Familiensinn besonders stark. Doch das enge Band drohte in den 50er Jahren zu reißen. Denn Dorle lernte jemanden kennen.
Wir sind dann beide in dieser Gruppe der English Discussion Group gewesen. Es war eine Gruppe, die traf sich einmal die Woche. Ab und zu mal kamen dann irgendwelche Ex-Soldaten, die kamen aber in Zivilkleidung und genossen das, mit diesen jungen Deutschen da zusammen zu sein.
Eines Tages erschien ein junger Mann.
Der saß mir gegenüber und ich sah an seinen Blicken, oh je, vor dem musste sich in Acht nehmen. Das war mein späterer Mann Jack. Ja, und der hatte schon seinen Master. Und zwar war das so ein Superschlauer. Der ist mit 16 an die Uni gekommen, nach Chicago.
Dort studierte Jack Wirtschaftswissenschaften, bevor er als Soldat nach Deutschland kam.
Es dauerte nicht lange, hat er mich eingeladen und sagte, hättest du Lust, mal mit mir nach Heidelberg zu fahren? Und so, ja. Also sind wir mit dem Zug nach Heidelberg gefahren, sind spazieren gegangen und so weiter. Dann sind wir zum Bahnhof und da sahen wir nur das Schlusslicht von der letzten Bahn, die an dem Tag fuhr. Und dann haben wir unsere erste Nacht im Bahnhofswarteraum verbracht Und mir fiel immer der Kopf runter auf seine Schulter. Und das wollte ich doch nicht. Ich war doch nicht mit ihm befreundet. Ich wollte doch nicht mit einem Amerikaner da so sitzen.
Doch Jack war hartnäckig.
Und dann hat er mich ein Jahr lang jeden Tag gefragt, ob ich ihn heirate. Und ich habe ein Jahr lang jeden Tag Nein gesagt. Auf alle Fälle wusste ich, dass der sehr ernste Absichten hatte. Das war ganz klar. Ich wollte ja nicht weg aus Deutschland. Aber es war nichts zu machen. Jeden Tag hat er mich abgeholt vom Büro. Und jeden Tag hat er mich zum Essen eingeladen. Und er hat mich jeden Tag satt gekriegt. Also eine amerikanische Snackbar. Da gab es aber immer gutes Essen.
Die Besatzungsmächte, insbesondere die westlichen, die hatten natürlich für viele Frauen etwas Charismatisches. Das war am Anfang natürlich auch materiell motiviert. Die hatten mehr Geld, die boten mehr Chancen. Und ganz am Anfang ging es natürlich auch um Zigaretten, es ging um Schokolade, es ging um Büchsenfleisch und so weiter. Deshalb werden die ersten Beziehungen zwischen deutschen Mädchen, Frauen und Besatzungssoldaten immer so in die Nähe der Prostitution gerückt. Also so eine informelle Prostitution, als würden die sich nur für Corned Beef, für Lucky Strike und für ein Waschmittel namens Ivory Snow interessieren.
Man übersah, dass die Frauen auch kulturelles Interesse hatten.
Die waren fasziniert von der Lässigkeit der Amerikaner. Die waren fasziniert von anderen Umgangsformen, auch den Frauen gegenüber. Man sah damals viele Besatzungssoldaten einen Kinderwagen schieben. Das war in den frühen 50er Jahren undenkbar, dass ein deutscher Mann einen Kinderwagen schiebt. In der Frauenzeitung wurde viel gemunkelt über den ungeheuren Emanzipationsgrad der amerikanischen Frauen, deren Selbstständigkeit und über die Weichheit und Gelassenheit der amerikanischen Männer. Und all das faszinierte die Frauen.
Dolle Meyer war von Jacks Avancen beeindruckt, aber auch zurückhaltend, denn ihre Familie würde mit einem Amerikaner keinesfalls einverstanden sein.
Natürlich war es für deutsche Männer und für deutsche Väter ungeheuer schwer, diese Beziehung zu tolerieren. Dass man den Krieg verloren hatte, merkte man natürlich an dem Moment besonders schmerzlich, wo sich die eigenen Töchter mit dieser Begeisterung den Männern der fremden Mächte, den Siegern, zuwandten.
Die amerikanischen Männer, die sich die deutschen Mädchen krallten, die deutschen Mädchen hatten vorwiegend einen schlechten Ruf. Er hat also verzweifelt versucht, mich zu gewinnen.
Und letztlich hat seine Hartnäckigkeit gesiegt.
Indem er nie aufgegeben hat, immer weitergemacht, immer hat er mich gefragt und war immer an meiner Seite. Jeden Tag hat er mich abgeholt. Und irgendwie hat er mich weich geklopft. Dann hatten wir die Verlobungsringe, aber wenn ich nach Hause gefahren bin, haben wir es abgemacht. Haben es nicht getraut. Und irgendwann haben wir es dann gestanden.
Und dann?
Ja, war Katastrophe, aber dann konnten sie ja nicht mehr viel machen. Und die Schwiegermutter aus Amerika, die schoss dann auch dazwischen. Für sie war ich ja natürlich eine deutsche Prostituierte. Das hat sie auch ganz unverblümt ihrem Sohn geschrieben. Er hätte sich eine deutsche Dirne gesucht.
Per Post?
Ja, ja. Nett, gell? Wir wurden beschossen von allen Seiten.
In beiden Familien gab es viele Vorurteile. Doch das Umfeld des jungen Paares in Frankfurt reagierte ganz anders.
Ja, wir waren in einer internationalen Gruppe und da war das überhaupt kein Thema. Und Jack war sehr beliebt. Die ganzen deutschen Freunde und die amerikanischen Freunde da, die mochten ihn. Und die sind alle zusammen gewandert. Und wenn wir gefeiert haben, dann hat irgendeiner eine Geige organisiert und dann hat Jack Geige gespielt. Und die fanden ihn also wunderbar.
Doch ihre Familie blieb weiterhin entsetzt.
Wenn ich am Wochenende nach Hause fuhr, wurde auf mich eingeredet. Frankfurt stand Jack am Bahnhof, holte mich ab und ich sprach nicht mit ihm. Ich war so beeinflusst, ich wollte nicht mehr. Ich war hin und her gerissen. Es war eine sehr schwierige Zeit.
Das ging ein knappes Jahr so. Dann wurde Dorle Meyer krank und einfach nicht wieder gesund.
Ich kriegte eine Lungenentzündung und Und dann ist der Hausarzt gekommen und hat mit meinen Eltern gesprochen und hat gesagt, ihr müsst aufhören, da auf sie einzureden. Das ist auch seelisch.
Die Eltern hörten schließlich auf den Hausarzt. Mit 24 Jahren heiratete Dorle Jack im Jahr 1955. Auch wenn Dorle Meyers Familie die Ehe akzeptierte, blieb sie weiterhin distanziert zu dem neuen Familienmitglied. In ihrem Büro in Frankfurt hingegen wurde das junge Paar gefeiert.
Es war ja ein super Job da in diesem schönen Haus. Fragte mich der englische Chef, ja, was wünscht ihr dir denn zur Hochzeit? Wir wollen dir doch was schenken. Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben kein Besteck, vielleicht Messer und Gabel.
Also bekamen sie gutes Silberbesteck. Zunächst blieb das Paar in Deutschland, siedelte dann aber in die USA über. Im Laufe ihres Lebens zog Dorle Meyer oft um, doch ihre Ehe mit Jack hielt. Sie bekamen einen Sohn und eine Tochter.
Ich glaube, diese Beziehungen zwischen Besatzungssoldaten und Frauen, die natürlich zum Teil etwas ungeheuer Brutales hat. Aber viele von denen waren auch echte Romanzen. Daraus sind Ehen entstanden, die oft ein Leben lang gehalten haben. Und insofern sind gerade viele Frauen für mich also Pionierinnen auf dem langen Weg Deutschlands nach Westen. Es sind Pionierinnen der Völkerfreundschaft und der Verständigung zwischen den Kulturen.
Dorle Meyer war Jugendliche im Nationalsozialismus, Überlebende der Bombardierung auf Dresden, Flüchtling aus der sowjetischen Besatzungszone, Au-pair-Mädchen in England, Sekretärin im zerbombten Frankfurt, Ehefrau eines Amerikaners. Ihr Leben war einzigartig und trotzdem in vielen Situationen vergleichbar mit dem Leben vieler anderer Frauen zu jener Zeit. Sie musste mit den Einschränkungen ihrer Zeit umgehen. Sie hat Grenzen ausgetestet und so weit wie möglich Freiheiten gelebt. Ein Frauenleben in der Nachkriegszeit, das viel über den Alltag und die Bedingungen in der frühen Bundesrepublik erzählt. Dorle Meyer ist am 23. Dezember 2025 verstorben. Vielen Dank an Dorle, die so viel Zeit und Offenheit für dieses Interview geschenkt hat. Mit Dorle Meyer gesprochen hat Sarah Rondeau und hat ihre Geschichte erzählt. Wenn ihr mehr über die unmittelbare Nachkriegszeit hören möchtet, empfehlen wir euch unseren Dreiteiler, das erste Jahr nach Kriegsende. Ihr findet ihn in unserem Podcast Alles Geschichte. Anzuhören und herunterzuladen in ARD Sounds. Den Link dazu haben wir auch in die Shownotes gestellt.